Bei zweien ist einer zu viel, gilt auch für Kanzlerkandidaten. Einer fliegt raus, nur wer? Stur blicken sich die Kontrahenten in die Augen, keiner will weichen. Während das Publikum genervt aufstöhnt und die Corona-Pandemie ihren unheilvollen Verlauf nimmt. Machtkampf in der Union, Laschet oder Söder, jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste zunächst hier im Studio. Katharina Hamberger ist bei uns, Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Und Richard Hilmer ist Gründer und Geschäftsführer von Policy Matters, Gesellschaft für Politikforschung und Beratung. Zugeschaltet sind uns der CDU-Politiker und frühere Generalsekretär der Partei Ruprecht Polenz. Und ebenfalls von der CDU der Bundestagsabgeordnete Matern von Marschall. Sie vertreten im Bundestag den Wahlkreis Freiburg. Herr von Marschall, wir sind ganz wissbegierig, was da heute Nachmittag in der Unionsfraktion alles passiert ist. Vieles wissen wir ja inzwischen. Der Fraktionsvorsitzende Ralf Brinkhaus hat von Kameradenschweinen gesprochen, die da alles durchstechen, sodass also auch die Journalisten außen immer genau Bescheid wussten. Armin Laschet hat sich verwahrt gegen die Herabwürdigung des CDU-Präsidiums. Markus Söder hat auf die guten Umfragewerte verwiesen. Was war da los? Welches Stimmungsbild hat sich da ergeben?
Ja, also vor allen Dingen muss man mal sagen, dass das, glaube ich, die längste allgemeine Aussprache, wenn man so will, war in der Unionsfraktion. Ich glaube, das hat Ralf Brinkhaus auch gesagt. Sie haben sich, ich glaube, etwa 70 Kolleginnen und Kollegen da zu Wort gemeldet aus allen Landesverbänden. Und wir haben ein ausgesprochen vielfältiges Meinungsbild insofern erlebt. Und darüber bin ich sehr dankbar. Das hatte Ralf Brinkhaus, der Fraktionsvorsitzende, ja auch angekündigt, dass das erfolgen sollte. Und ich glaube, das ist auch ein guter Beitrag, um diese Kanzlerkandidatur auf einen guten Weg zu bringen.
Herr Polenz, Sie können ja das, was in Ihrer Partei gerade passiert, aus einer gewissen Distanz beobachten. Zerlegt sich die Union gerade, wenn man die letzten Tage und Wochen sich ansieht?
Das denke ich nicht, aber es wird sicherlich Zeit, dass jetzt eine Entscheidung getroffen wird. Die Aufgabe ist ja nicht ganz einfach. Zwei Parteien müssen sich auf einen Kanzlerkandidaten einigen. Es kandidieren die beiden Parteivorsitzenden. Beides sind Ministerpräsidenten. Und jetzt kommt etwas erschwerend dazu, was wir im Augenblick auch spüren. Es gibt kein festgelegtes, schriftlich festgelegtes Verfahren, wie in einem solchen Wettbewerb entschieden werden kann. Darauf müssen sich die Parteien verständigen. Und ich hoffe, dass das jetzt erstmal den beiden Kandidaten gelingt. Und wenn nicht, dann mit Hilfe der beiden Parteien eine Einigung herbeigeführt wird.
Frau Hamberger, die Frage ist ja, wie konnte es eigentlich so weit kommen, das, was wir jetzt gerade erleben innerhalb der Union, das hätte man vor wenigen Wochen noch gar nicht für möglich gehalten. Fehlt in CDU und CSU der Kompass?
Nun ja, also es hat sich ja zumindest schon angedeutet, dass dass es dann möglicherweise zu einem Machtkampf kommen könnte. Markus Söder hat sich nie die letzten Wochen für oder dagegen ausgesprochen, ob er antreten wird oder ob er das nicht tun wird. Bei Armin Laschet war das eigentlich immer klar. Er hat das nie offen gesagt. Aber er kann als CDU-Vorsitzender eigentlich gar nicht anders, als irgendwann zu sagen, ich möchte Kanzlerkandidat werden. Und man hat offenbar verpasst, sich zumindest auf irgendein Verfahren zu einigen, frühzeitig mal miteinander zu sprechen. Und dann lief das plötzlich auf diesen Punkt zu, wo dann beide gesagt haben, ich will, und der andere auch gesagt hat, ich will, und man irgendwie nicht mehr rausgekommen ist aus dieser Situation. Also es hat dann keiner von beiden zurückgezogen, auch nicht am Montag, nachdem die CDU-Gremien ja zumindest sich für Armin Laschet ausgesprochen haben, was eigentlich schon, finde ich, ein sehr eindeutiges Votum ist. Hat Markus Söder trotzdem eben auf die Umfragen geschaut und hat gesagt, ich mache weiter. Ich schaue jetzt, ich muss in die Partei hineinhorchen und muss weiterschauen. Also ich glaube, das ist nicht so geordnet gelaufen, wie man sich das doch gewünscht hätte.
Also sehenden Auges ins Unglück gerauscht.
So ein bisschen kann man das so sehen. Also zumindest, glaube ich, hätte die Partei, zumindest die CDU, auch die CSU, so mal früher schauen müssen, wie können wir das in ein geordnetes Verfahren bringen, sodass es erst gar nicht so weit kommt. Man hat ja jetzt auch kein geordnetes Verfahren. Herr Polenz hat es angesprochen, es gibt kein wirkliches Kriterium, keine Gremien, die das am Ende entscheiden. Also am Sonntag war erstmal klar, es gibt zwei Kandidaten, aber wie es dann weitergeht, naja, ist jetzt auch noch keinem klar.
Herr Hilmer, Umfragen sind ja nicht alles, aber ohne Umfragen ist alles nichts. Der bayerische Ministerpräsident hat heute zum wiederholten Mal auf seine guten Umfrageergebnisse hingewiesen, auf die Stimmung, die zu seinen Gunsten sich neigt im Land. Wie verfestigt sind denn diese Zahlen, diese zu Zahlen geronnenen Umfrageergebnisse in Bezug jetzt auf Söder? Kann er davon ausgehen, dass das noch länger anhält, dass er damit in den Bundestagswahlkampf bis zur Bundestagswahl kommt? Oder könnte sich das auch schnell wieder ändern?
Also sicherlich nicht die berühmte Momentaufnahme, sondern beide Kandidaten haben ja ausreichend Gelegenheit gehabt, sich zu präsentieren. Der Bevölkerung im eigenen Land, aber dann auch bundesweit während der Corona-Krise waren sie ja sehr präsent, ein Jahr. Und in diesem Jahr wurden eine ganze Reihe von Umfragen durchgeführt, auch zu dem Thema, wer ist denn der bessere Kanzlerkandidat, auch im Vergleich zu den anderen Kandidaten der anderen Parteien. Und das Ergebnis war immer das Gleiche. Söder lag mehr oder weniger deutlich vor Laschet, auch vor den übrigen Kandidaten. Und das Problematische aus der Sicht von Laschet ist sicherlich, dass sich diese Diskrepanz zwischen den beiden mit der Zeit noch vergrößerte. Und zuletzt gab es ja sogar eine Umfrage in Nordrhein-Westfalen von Infrades DIMAP, die die Stimmung im eigenen Lande von Laschet noch mal präsentierte. Und das Ergebnis war schon sehr problematisch, denn er hat die Hälfte der Zustimmung, die Hälfte der Unterstützung der Wähler verloren. Die CDU stürzte ab. Das ist natürlich wirklich ein problematischer Start in die heiße Phase dann des Wahlkampfs. Insofern ging er schon auch belastet in diese Auseinandersetzung. Und Söder hat das sicherlich auch gespürt und er wollte es, würde ich jetzt mal annehmen, schon seit längerem und verweist dann sicherlich zu Recht auf die Tatsache, dass eben der Kandidat, die Parteien letztlich von den Wählern, von den Bürgern und Bürgerinnen bestimmt werden. Und da spielen natürlich die Umfragen, wenn sie so stabil sind über mehrere Monate, fast ein Jahr jetzt, der spielt natürlich schon eine gewisse Rolle.
Also aus Sicht von Laschet schlechtes Timing, aus Sicht von Söder, was die Umfragen angeht, gutes Timing. Herr Polenz, Herr von Marschall, ist kein Geheimnis, Herr Polenz, Sie präferieren den CDU-Vorsitzenden Armin Laschet auch als Kanzlerkandidaten und Herr von Marschall, Sie den bayerischen Ministerpräsidenten. Herr Polenz, was spricht denn für Armin Laschet in dieser Auseinandersetzung, dass er jetzt möglicherweise am Freitag, das wurde ja heute mal wieder als Zeitkorridor angedeutet, möglicherweise am Freitag zum Kanzlerkandidaten ausgerufen wird?
Ich würde gerne zunächst noch eine Bemerkung zu den Umfragen machen. Sie sind alle gemacht worden während der Pandemie, während der Fokus der Bevölkerung ganz außerordentlich stark auf den gesundheitlichen Umgang mit Corona, dem Impftempo etc. etc. gerichtet ist. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass bis zum Sommer dieser Teil der Pandemie überwunden ist und wir dann vor der Frage stehen, und das wird dann auch in den Fokus der Wählerinnen und Wähler rücken. Wie geht es denn jetzt weiter mit der Wirtschaft, mit sozialer Gerechtigkeit, mit dem Bildungswesen, mit der Digitalisierung, mit der Modernisierung von Deutschland? Und ich denke, dann werden auch die Karten bei Meinungsumfragen noch einmal neu gemischt. Das sage ich auch ein bisschen als Warnung an meine Partei, weil eben auch die Umfragen etwa von der SPD oder den grünen Kandidaten da durchaus auch noch sich verändern können. Zum Zweiten, Armin Laschet hat sich als jemand erwiesen, der sehr stetig in seinen politischen Grundorientierungen ist. Und das löst normalerweise auch Vertrauen ein. Also auch in der Krise wackelt er nicht. Er hat bei der Eurokrise weiter pro Europa votiert. Er hat sich in der Flüchtlingskrise pro Humanität gegen alle Widerstände ausgesprochen. Und er steht auch pro Zusammenhalt mit den Eingewanderten. Und das sind für Deutschland, wie ich finde, wichtige Themen. Und die letzter Satz, die Unionsspitze, also der Bundesvorstand, hat sich ja am Sonntag in Kenntnis auch der momentanen Umfragen mit breiter Mehrheit für Armin Laschet ausgesprochen.
Hm. Herr von Marschall, was spricht für den bayerischen Ministerpräsidenten als den zukünftigen Kanzlerkandidaten der Union für die Bundestagswahl?
Ich will vielleicht vorab sagen, also bei allen unterschiedlichen Auffassungen, die auch heute in der Fraktion deutlich geworden sind, ist der gemeinsame Wille, denjenigen zu unterstützen, der Kanzlerkandidat wird, in der Gesamtfraktion groß. Was spricht für Markus Söder? Für Markus Söder spricht nicht nur der seit Monaten andauernde hohe Zustimmungswert in allen Teilen der Bevölkerung, kann man sagen, auch über die CDU, die CSU hinaus, sondern, und da bin ich fest überzeugt, dass das der entscheidende Punkt ist. Für Markus Söder spricht sein Kampfgeist, spricht seine Entschiedenheit und spricht sein Wille zum Sieg. Und für uns Abgeordnete, die ja letzten Endes diesen Wahlkampf vor Ort führen und führen müssen und dürfen, ist es natürlich ungeheuer wichtig, dass auch ihre ganzen Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus den Ortsverbänden, aus der Basis der Partei mitmachen. Und sie machen dann umso mehr mit, wenn sie sehen, da vorne steht jemand dran, der engagiert sich, der motiviert auch uns und der bringt uns einfach zusammen in einen guten Geist, in eine gute Motivationslage bis zum schlussendlich Wahltag am 26. September. Und ich habe aus sehr vielen Ortsverbänden und von vielen Bürgern, also keineswegs nur Parteimitgliedern, unmittelbar nach meiner Einlassung, dass ich Markus Söder bevorzugen würde, auch zurückgemeldet bekommen, ja, das ist der richtige Mann, mit dem können wir erfolgreich zur Bundestagswahl ziehen.
Bamberger, was muss eigentlich ein Bundeskanzler nach der Bundestagswahl vor allen Dingen mitbringen? Eher das persönliche Profil eines Markus Söder, der sehr selbstbewusst auftritt, manchmal etwas breitbeinig, machtbewusst weiß, zumindest erweckt er den Eindruck, weiß, was er will. Oder auf der anderen Seite jemand, der eher wie Armin Laschet, integrationsfähig ist, zusammenführen kann, ausgleichen. Das gilt ja nicht nur für die eigene Partei oder die Fraktionsgemeinschaft, das gilt ja auch für möglicherweise ziemlich schwierige Koalitionspartner. Was ist da wichtiger? Welches Profil?
Ich glaube, das lässt sich Stand heute noch gar nicht so sagen. Also wir wissen nicht, wie dieser Bundestagswahlkampf wird. Wir wissen aber auch nicht, wie diese Bundestagswahl ausgehen wird. Ich halte das alles noch für sehr unvorhersehbar. Da sind noch so viele Unsicherheiten, Unbekannte in diesem Wahlkampf drin, dass wir das, glaube ich, noch nicht wissen. Und auch die Koalition am Ende oder zumindest diejenigen, die dann miteinander verhandeln, das können wir heute noch nicht sagen. Und davon hängt natürlich auch viel ab. Na, wer kann mit wem sehr gut? Wo sind welche Eigenschaften gefragt? Also ich glaube, das kann man so in der Sache noch nicht vorhersehen, da bräuchte ich jetzt eine Glaskugel. Aber die beiden haben natürlich das schon aufgezählt, für was die beiden Kandidaten stehen. Einmal eben Armin Laschet, der auch in NRW ja schon gezeigt hat, dass er sehr integrativ sein kann, der sich in NRW vor der Landtagswahl damals schon ein Team zusammengestellt hat, in das er unter anderem Wolfgang Bosbach mit eingebunden hat, der ja überhaupt nicht für seine Richtung stand und dann die Wahl dann tatsächlich gegen Hannelore Kraft noch gewonnen hat. Und auf der anderen Seite Markus Söder, der, muss man auch sagen, vor der Landtagswahl in Bayern der unbeliebteste Ministerpräsident in Deutschland war und dann einen Aufstieg hingelegt hat, den, glaube ich, so mancher Parteifreund nicht gedacht hätte. Also der schon auch die Fähigkeit hat, Bevölkerung auch mitzunehmen, der viele Ideen hat, von denen manche auch gar nicht umgesetzt werden am Ende des Tages. Also mancher Parteifreund spricht, glaube ich, von 10 Ideen am Tag, von denen am Ende gar nicht so viel übrig bleibt. Er hat, glaube ich, einen Manko, er ist kein großer Teamplayer. Also er ist der am Ende, der sagt zwar, er spielt im Team, aber der am Ende vorne strahlt. Mhm. Und das ist die Frage, möchte man das? Ne? Möchte man sich, kann man sich hinter so einem versammeln?
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben keine Glaskugel dabei, wo man das jetzt noch schon jetzt erkennen könnte. Aber vielleicht hat Herr Hilmer ja eine dabei. Das gehört ja auch zu Ihrem Job. Was erwartet die Bevölkerung eigentlich von einem Regierungschef oder von einer Regierungschefin? Welche Eigenschaften sollten das sein? Da hat ja Angela Merkel ein ganz klares Profil über die letzten Jahre gezeigt. Auch einen ganz bestimmten Politikstil. Haben die Leute das jetzt überdrüssig? Ist jemand wie Söder, der das mal anders macht? Braucht man da neue Besen kehren gut? Ja, wie soll das dann, was erwartet die Bevölkerung von einem Kanzler, Kanzlerin?
Es war ja ganz spannend zu sehen, wie der Übergang von Schröder auf Merkel verlief. Schröder, der Typ, der Bastler-Typ, der eben entschied, der vorne stand, immer zeigte, dass er der Koch ist und andere in die Kellnerrolle drängte. Die Abwahl Schröders, und es war ja dann eine Abwahl, hat auch irgendwo deutlich gemacht, dass dieser Politikstil damals nicht unbedingt der war, den die Bürger erwarteten. Der pragmatische, abwägende, auch immer auf Kompromiss ausgerichtete Stil Merkels war mit Sicherheit der Stil, der zu der damaligen Zeit absolut passte. Der allerdings jetzt so ein bisschen, haben wir das Gefühl, an die Grenze kommt, in einer Zeit, in der wir eine Krise stecken, wo eben Entscheidungen gefordert werden, Führungsstärke gefordert ist in der Corona-Krise und auch angesichts all der Dinge, die dann nach der Krise auf uns zukommen, ob das die wirtschaftlichen, sozialen, finanziellen Folgen sind oder eben all die Schwächen, die sich in der Krise gezeigt haben, die Deutschland doch auszeichnen, eben in der Bildungspolitik, in der Gesundheitsvorsorge, in der Digitalisierung. Das sind alles Dinge, die die Wahl als solches deshalb so schwierig machen, weil wir tatsächlich nicht so ganz genau wissen, was da alles zusammenkommt, in welcher Prioritätenliste dann, in welches Thema dann steht. Aber eins ist klar, es wird eine Situation sein, wo wir hoffentlich gerade aus dieser Pandemie herauskommen, zumindest aus dem Gröbsten heraus sind, aber wo dann eine ganze Reihe von zentralen Aufgaben auf uns zukommt. Und da denke ich, ist eben schon zur Zeit zumindest aus Sicht der Bürger jemand gefordert, der eben zu führen in der Lage ist, der eben auch gerade diese komplizierten Entscheidungsabläufe, wie sie sich im Corona-Prozess gezeigt haben. Ja, ausgleichen, es wird immer eine Koalition geben.
Also, nein, das, ich meine in seinem persönlichen Führungsstil, meine ich jetzt.
Eine Koalition erfordert immer einen gewissen Ausgleich. Also das wird auch ein Söder, sollte erst in jemals werden, nicht erspart bleiben, dass er eben auch Kompromisse eingeht, dass er eben auch gemeinschaftlich führt. Und natürlich, auch Söder braucht, auch die kleine CSU braucht die große CDU natürlich im Wahlkampf hinter sich. Also insofern, ohne diese Geschlossenheit geht es überhaupt nicht, weder für den einen noch für den anderen.
Herr von Marschall, ein Fraktionskollege hat heute in der Fraktionssitzung gesagt, wir hätten ja sozusagen eine Luxussituation, zwei sehr gute, zur Kanzlerschaft befähigte Kandidaten. Aber ist das nicht genau das Problem? Denn Sie sind in Ihrer Persönlichkeit, auch in Ihrem Politikstil, möglicherweise auch in Ihren Inhalten doch ziemlich unterschiedlich. Ist das dann wirklich so, dass Sie da zwei Befähigte haben und dann hat man die Wahl zwischen zwei völlig unterschiedlichen Personen? Belastet das nicht die Partei oder die Parteien?
Also nach meinem Eindruck können wir das gemeinsam gut nach vorne bringen. Wenn wir, so wie das ja die beiden Parteivorsitzenden selber auch gesagt haben, letzten Endes dann auch die Entscheidung akzeptieren, mittragen und dann den Wahlkampf gemeinsam führen. Ich will vielleicht noch mal zu Markus Söder was sagen. Was hat mich da noch bewogen? Ich glaube, er hat zwei Punkte sehr, sehr klar gemacht und auf die wird es ankommen. Insofern will ich erstmal nicht von Koalitionen sprechen, sondern erstmal will ich davon sprechen, dass die Union gemeinsam gewinnen muss. Und was haben wir da für eine Situation? Wir haben einen Gegner und das ist die AfD. Und ich habe erlebt, wie Markus Söder in aller Schärfe und aller Deutlichkeit diese Partei entlarvt als das, was sie ist, nämlich eine rechtsradikale Partei. Und das ist etwas, was auch dazu beigetragen hat, dass er sehr viel Zustimmung auch in den östlichen Bundesländern gefunden hat. Da ist nämlich der Gegner im allerernstesten Sinne die AfD. Jetzt schauen wir mal in den Süden oder in den Südwesten nach Baden-Württemberg. Da ist der politische Wettbewerber in erster Linie, das sind die Grünen. Und ich glaube, auch dort können wir von Markus Söder lernen, weil ich weiß, dass er mit großer Entschiedenheit dieses vielleicht ganz überragende, langfristige und entscheidende, vielleicht Überlebensthema, nämlich den Klimaschutz, besonders ernst nimmt und dass er das auch beherzt angehen wird. Beherzt, nicht nur technokratisch, aber beherzt mit der Überzeugung, dass die Union das besser kann, dass wir die besseren technologischen Lösungen haben, dass wir da rein investieren wollen. Das macht Bayern ja jetzt schon, auch mit Unterstützung durch Digitalisierung, mit Initiativen zur Wasserstofftechnologie, also auch mit dem Anspruch, in diesen Cleantech-Bereichen, wie sie heute genannt werden, Weltmarktführerschaft zu haben. Und insofern, glaube ich, hat er genau die beiden richtigen Themen erkannt, auf die es in diesem Wahlkampf ankommen wird. Und deswegen bekommt er auch so viel Zustimmung.
Herr Polenz, ich will gleich noch auf die Inhalte eingehen oder mögliche inhaltliche Unterschiede, aber gerne noch mal einen Moment bei den Persönlichkeitsprofilen der beiden bleiben. Ist das ein Problem für CDU und CSU, dass man vielleicht sagen könnte, Söder ist der bessere Kanzlerkandidat, aber Laschet möglicherweise der bessere Kanzler?
Es ist jedenfalls so, dass sie sich beide unterscheiden und dass die Unterschiede, glaube ich, auch schon ganz gut herausgearbeitet worden sind. Führungsstärke in dem Kabinett, was natürlich ein Koalitionskabinett sein wird, bedeutet schon vor allen Dingen die Fähigkeit, auch den anderen Koalitionspartner oder die anderen Koalitionspartner mitzunehmen. Und da ist eben die CSU, sie kann glücklich sein, darüber eigentlich nie so trainiert. Denn entweder hat sie alleine regiert oder jetzt mit den Freien Wählern. Und ehrlich gesagt, da will ich Ihnen nicht zu nahe treten, den Freien Wählern. Da sind die Grünen oder auch die FDP schon ein anderes Kaliber, mit dem man dann klarkommen muss. Also von daher ist Führungsstärke in einer Regierung die Fähigkeit zur Integration, zum Zusammenführen. Und man erreicht das natürlich nur dadurch, dass man selber die Ziele vorgibt, visionäre Ideen hat und das alles versucht, Armin Laschet zu entwickeln. In der Überschrift beispielsweise, wir müssen die Klimaziele erreichen, aber eben als Industrieland und ohne Gefährdung unseres Wohlstandes, jedenfalls in der Weise, dass wir dann zwar alle anders, aber eben nicht schlechter leben.
Was jetzt, es ging ja jetzt in den Äußerungen um das Zusammenspiel von Ökonomie und Ökologie, vielleicht sogar um das Versöhnen von Ökonomie und Ökologie. Wenn man davon ausgeht, dass es ja eine Koalition mit den Grünen, Union Grüne, nicht unwahrscheinlich ist, mit welchem der beiden CDU möglicherweise Kanzler oder Spitzenkandidaten oder Kanzlerkandidaten könnten denn die Grünen klarer kommen? Wie könnten sie ihr politisches Profil, starke Betonung von Klima, von Umweltschutz, am besten umsetzen? Eher mit Söder? Ist Söder der Modernere auch aus Sicht der Grünen oder Laschet?
Ich glaube tatsächlich, wenn es um gemeinsames Vorangehen geht, glaube ich, wäre Söder der einfachere Partner für die Grünen, weil Söder da doch, glaube ich, näher bei denen ist, als es Armin Laschet ist. Armin Laschet ist NRW, ist ein Kohleland. Armin Laschet ist da eher näher bei der Industrie. Armin Laschet hat eben, als es um den Kohlekompromiss ging, auch eben stark verhandelt, was ihm auch die Ostbundesländer übrigens anrechnen, Sachsen nach wie vor. Also da, glaube ich, wird es für die Grünen härter mit einem Armin Laschet, als es mit einem Markus Söder wird.
Herr Hilmer, Markus Söder hat heute in der Fraktionssitzung gesagt, die wichtigste Frage ist für ihn, wollen wir gewinnen? Das ist eine erstaunliche Frage für den Vertreter einer Partei, die gemeinsam mit der CDU den Großteil der letzten 71 Jahre in Deutschland regiert hat. Vielleicht kann man die Frage anders stellen. Wie gewinnt man eigentlich Wahlen? Was gehört da neben der Person noch dazu? Wir haben ja jetzt gerade über die inhaltlichen Akzente, auch die Verbindung zwischen Person und Inhalt gesprochen. Was muss da sein, dass man Wahlen gewinnt?
Also ich finde die Frage durchaus berechtigt, wollen wir gewinnen? Denn man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass die Union ein Stück weit noch davon ausgeht, dass sie eigentlich immer als stärkste Partei aus Wahlen hervorgeht und dass ohne sie nichts geht. Das war ja immer die Maxime auch von Angela Merkel. Und das hat sie ja auch immer ziemlich perfekt hinbekommen. Aber wir haben eine völlig neue Situation. Wir haben gesehen, dass die Union in den letzten 3 Jahren ein unglaubliches Auf und Ab erlebt hat. Sie stürzte, sie hat erst einmal die Bundestagswahl noch einigermaßen glücklich gewonnen als stärkste Partei, hat also diesen Anspruch erhalten, stürzte dann allerdings in dieser Auseinandersetzung um die Migrationsfrage zwischen CDU und CSU in ein unheimliches Loch, wie man das kaum mehr für möglich gehalten hätte, hat sich dann über die Pandemie dann wieder sprunghaft erholt, weil sie eben auf einmal wieder kreativer, entscheidungsfreudig, kommunikativ auch, gerade Merkel auch. Merkel hat wieder viel Vertrauen zurückgewonnen. Die Union stieg wieder in Richtung 40%. Das nahm dann langsam ab, weil die zweite Welle bei weitem nicht so erfolgreich verlief wie die erste Welle. Und ist jetzt zusammen natürlich mit der Maskenaffäre dann wieder auf dem Ausgangspunkt zum Zeitpunkt des Rücktritts von Kramp-Karrenbauer um die 26-27%. Und da ist man dann irgendwann einmal schon sehr in Gefahr, dass es wirklich ziemlich kritisch wird, zumal die Parteibindung als solches, die nimmt kontinuierlich ab. Und in einer Krise ist das nochmal doppelt wichtig, wie man eben die Krise selbst bewältigt hat, welche Erfahrungen die Bürger dann mit den Führungspersönlichkeiten haben und vor allen Dingen die Personen sind eben enorm wichtig. Das haben die beiden Landtagswahlen wieder gezeigt, wo eben die amtierenden Ministerpräsidenten gewählt wurden, weil man ihnen vertraute, das geht diesmal nicht, Merkel tritt nicht mehr an. Es gibt einen neuen Kandidaten, einen neuen Bundeskanzler in jedem Falle oder vielleicht auch eine Bundeskanzlerin. Und das ist für die Bundesbürger eine völlig neue Konstellation. Sie sind frei an ihrer Entscheidung und das ist für die CDU erst einmal eine ziemliche Bedrohung, denn sie kann deutlich zurückfallen. Sie muss nicht mal unbedingt stärkste Partei werden. In Nordrhein-Westfalen, die jüngste Sonntagsfrage, hat gezeigt, CDU und Grüne sind gerade noch mal 2 Punkte voneinander entfernt. Das ist ein Menetekel. Insofern kann man nur hoffen, dass sozusagen diese Auseinandersetzung, die jetzt um die Kanzlerkandidatur erfolgte, dass die wirklich einen Weckruf dann auch bedeutet und dass es der Union insgesamt ein bisschen deutlicher wirkt. Es geht hier um sehr viel. Es geht um ihre Führungsposition in der bundesdeutschen Politik. Es geht darum, ob sozusagen noch die letzte traditionelle Volkspartei als solche dann auch erhalten wird. Und da braucht man eben auch sicher eine Person, die eben in der Lage ist, weit zu wirken und Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Und ich glaube schon, gerade was die AfD anbetrifft, da hat die Union zuletzt enorm verloren. In den östlichen Bundesländern ist es der Hauptkonkurrent, dass der Söder gewisse Vorteile hat.
Mhm. Herr Polenz, wenn... Ja, bitte.
Gerne. Da würde ich gerne was zu sagen. Also Herr Söder hat ja seine Strategie gegenüber der AfD erst nach der Landtagswahl verändert, wo die CSU ja leider fast 10% eingebüßt hatte. In Nordrhein-Westfalen ist die AfD nie besonders stark gewesen. Ich bin ganz stolz drauf. In Münster hat sie nicht mal die 5%-Hürde geschafft bei der letzten Bundestagswahl. Und ich halte es für ganz falsch, einen Wahlkampf jetzt darauf auszurichten, dass wir möglicherweise Wählerinnen oder Wähler von der AfD zurückgewinnen. Für jeden, den wir dadurch einen Rechtsschwenk erreichen würden, verlieren wir 3 in der Mitte. Und deshalb halte ich sehr viel von einem klaren Kurs der politischen Mitte, ohne so große Ausschläge, wie wir sie eben bei Herrn Söder durchaus ja registrieren konnten. Ich bin ja froh, dass er seine Meinung zur Flüchtlingspolitik, zu Angela Merkel, zu all diesen Punkten geändert hat. Das war ja eine große Voraussetzung auch dafür, dass er jetzt diese Umfragewerte hat. Ohne diese, ich sag mal, fast 180-Grad-Wende stünde er ja heute auch ganz anders da. Laschet hat diesen Kurs aus eigener Überzeugung die ganze Zeit über mitgetragen. Er hat mit diesem Kurs in der Flüchtlingskrise eine Wahl gegen die SPD im größten Bundesland gewonnen. Und er weiß, wie wir alle, denke ich, dass die nächste Wahl eine ganz, ganz große Herausforderung ist. Und es ist natürlich keineswegs ausgemacht, dass die Union auch wieder stärkste Fraktion wird und dass wir den Kanzler stellen können. Das weiß, denke ich, in der Union jeder und jede.
Gut, jetzt ist die Frage, wie kann die Union die stärkste Partei wieder werden und damit auch den Kanzler stellen, es sei denn, es kommt zu einer Koalition ohne die Union. Dafür gibt es ja auch Konstellationen. Herr von Marschall, wenn sich jetzt Armin Laschet durchsetzt als Kanzlerkandidat, also Markus Söder zur Seite tritt, was bedeutet das für Sie persönlich, für Ihre Arbeit, für den Wahlkampf? Im Wahlkreis in Freiburg sind ja auch die Grünen, glaube ich, ziemlich stark. Was bedeutet das für Sie? Ist das für Sie ein Rückschlag? Ist das ein Menetekel, ein großes Problem, jetzt Bundestagswahlkampf dann mit dem Spitzenkandidaten Armin Laschet zu führen?
Naja, also ich sitze ja hier, weil ich Markus Söder unterstütze. Und gleichwohl, auch das in Erinnerung gerufen, habe ich... Wenngleich im zweiten Wahlgang, im ersten Wahlgang hatte ich Norbert Röttgen unterstützt, Armin Laschet zum Vorsitzenden der CDU Deutschlands gewählt. Und deswegen stehe ich natürlich auch loyal zu ihm und an seiner Seite. Und wenn er Kanzlerkandidat wird, dann werde ich ihn nach besten Kräften unterstützen und würde natürlich auch hoffen, dass er uns hier im Südwesten unterstützt. Aber was ich eingangs sagte, bleibt gleichwohl zutreffend. Die Menschen, insbesondere auch die aus unserer Parteibasis, mit denen ich hier gesprochen habe, die würden sich eben wünschen, dass Markus Söder käme. Damit will ich aber auch verknüpfen, dass ich hoffe, dass, wenn es Armin Laschet werden würde, Kanzlerkandidat, Markus Söder gleichwohl eine herausragend wichtige Rolle auch im Wahlkampf spielen würde und dass er dann auch zu dem steht, was er und was umgekehrt auch Armin Laschet gesagt hat, nämlich, dass wir gemeinsam diesen Erfolg wollen. Und ich glaube, dann kann das auch auf diesem Wege gelingen, also auch dann, wenn Armin Laschet Kanzlerkandidat werden sollte.
Herr Polenz, Sie waren ja kurze Zeit auch Generalsekretär der CDU. Sie kennen die Partei sehr gut. Wenn jetzt Markus Söder Kanzlerkandidat würde, was würde das für die CDU, für die Teile der CDU bedeuten, die ihn eigentlich nicht als Kanzlerkandidaten haben wollten, die also sagen, das ist eigentlich eine Sache von Armin Laschet gewesen, jetzt müssen wir da sozusagen klein beigeben. Wird es da zu Reibungsverlusten in der CDU kommen mit der CSU und wird sich das möglicherweise auch negativ auf den Wahlkampf auswirken?
Ich glaube, das kommt zum einen erstmal sehr darauf an, in welchem Verfahren am Ende Söder nominiert würde. Im Moment ist der Eindruck schon ein bisschen der, nachdem Herr Söder richtigerweise gesagt hat, er kann nur kandidieren und er will nur kandidieren, wenn er die breite Unterstützung aus der CDU dafür hat. Und am nächsten Tag, als dann der CDU-Bundesvorstand sich für Armin Laschet ausgesprochen hat, sagt also, das hätte er so nicht gemeint, da meint er irgendwelche anderen Teile der CDU. Das war schon etwas schwierig zu verdauen, denke ich. Und jetzt Ihre Frage war ja, wenn er es dann wird. Ich glaube, entscheidend wird sein, dass es ein Verfahren wäre, dem dann auch die CDU beipflichtet und sagt, okay, wenn er aus diesem Verfahren, Gremium, was sich bildet, beide Parteivorstände tagen oder wie immer, oder die beiden einigen sich als derjenige hervorgeht, der nominiert wird, dann wird ihn die Union sicherlich, auch die CDU, ganz loyal mittragen. Das würde sie im Zweifel sonst auch, aber dann wäre im zweiten Fall, wenn man das Gefühl hätte, er hat sich hier nur mit Ellenbogen durchsetzen können, dann gäbe es doch ein gewisses Zähneknirschen bei dem einen oder bei der anderen. Das würde ich dann schon vermuten.
Jetzt sagt man ja immer, Markus Söder hat einen Vorteil. Er kann mit beiden Entscheidungen besser leben als Armin Laschet. Wenn er es wird, wird er es. Und dann muss er sich in der Bundestagswahl bewähren. Wenn nicht, kann er ja sagen, ich habe ja mein Angebot gemacht, die wollten das nicht und jetzt macht es eben der andere. Ist dieser psychologische Vorteil, spielt der jetzt bei der Entscheidung noch eine Rolle?
Na, ich glaube schon, dass Markus Söder da entspannter in diese Entscheidung gehen kann. Das hat man, glaube ich, heute auch so ein bisschen gemerkt. Ich war bei der Fraktionssitzung natürlich nicht dabei, aber das, was man rausgehört hat, dass ich schon das Gefühl hatte, dass Markus Söder einen etwas selbstbewussteren, entspannteren Auftritt hingelegt hat, als das Armin Laschet getan hat, der ja schon jetzt deutlich kämpfen muss. Also allein schon die Tatsache, dass er einen Gegenkandidaten hat, zeigt ja doch ein Stück weit seine Schwäche und möglicherweise auch eine Schwäche der CDU. Und für ihn könnte es halt auch schwierig werden, wenn dann tatsächlich Markus Söder Kanzlerkandidat wird. Er ist frisch gewählter Parteivorsitzender der CDU. Er hat sicher auch gedacht, er wird Kanzlerkandidat und er kriegt dann dieses Mandat nicht. Das schwächt ihn wahnsinnig, ist dann die Frage, muss er dann möglicherweise sogar wieder als Parteivorsitzender gehen und tritt dann die CDU im schlimmsten Fall in einen Prozess ein, der aussieht wie bei der SPD, dass man einen Vorsitzenden nach dem nächsten verschleißt. Also das sind schon solche Gefahren und ich glaube, das Zeitfenster ist jetzt sehr eng, da eine Entscheidung herbeizuführen, die auch gut ist, sodass man am Ende alle mitnimmt.
Jetzt wiederholt sich Geschichte nicht unbedingt, oder wie heißt es so schön, wenn dann als Farce, aber auf diesen letzten Gedanken mit der SPD, diesen Vergleich komme ich gleich nochmal zurück. Herr Hilmer, es geht ja auch um die Art, wie man sich in der Öffentlichkeit präsentiert. Die ganzen Signale, die Optik, die Kommunikation, die verbale, die nonverbale wird ja immer wichtiger in einer Mediendemokratie. Was macht das mit einem Kandidaten oder Kandidaten in dem Moment noch, Armin Laschet, wenn er auf dem Spiegeltitel diese Woche erscheint als Häuptling, wird so nix, als strauchelnder, also nach der Vorlage der Gallier, Asterix-Vorlage, als strauchelnder Häuptling, also Parteivorsitzender, der sich kaum auf dem Schild halten kann. Wenn jemand so in der Öffentlichkeit vorgeführt wird, gerade in dieser Situation, Sie haben ja gerade auch schon gesagt, in welcher Art und Weise im Moment die Umfragen für ihn schlecht und für Söder gut laufen, war das sozusagen der Sargnagel seiner Kandidatur?
Also ich muss gestehen, dass ich fand, er hat das recht gut weggesteckt. Er hat relativ souverän dann auch reagiert. Und so ein Stück weit hat man manchmal das Gefühl, er wächst auch so ein bisschen an dieser Auseinandersetzung mit Söder und entwickelt
soll er ein großes Stehvermögen haben.
Ja, also das kommt jetzt zum Teil schon zur Geltung. Das kann natürlich, dann würde er sich dann eben auch im Endeffekt dann durchsetzen, für ihn bedeuten, dass er wirklich mit einem neuen Image zumindest angedeutet rauskommt und sich dann tatsächlich sein zurzeit eben etwas problematisches Image, als eben einer, der sich nicht so recht entscheiden kann, der laviert, dass er dies umsetzen kann zu einer wirklichen, also in der Kandidatur dann zu einem sehr entschlossenen und eben auch mitreißenden Kanzlerkandidaten. Also das will ich gar nicht ausschließen. Die letzte Phase wird in jedem Fall eine ganz andere sein als die, in der wir jetzt stecken. Und insofern gibt es da schon Möglichkeiten. Er muss ja auch am Ende nicht gegen Söder antreten, sondern eben gegen Habeck oder Baerbock und Scholz. Und da sind die Chancen für ihn zumindest, auch wenn man jetzt nur das Persönliche sieht, deutlich besser. Denn da spielt er sozusagen in derselben Liga. Und er kann durchaus gestärkt aus dieser Auseinandersetzung dann auch hervorgehen. Das würde ich gar nicht ausschließen.
Jetzt hat die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU ja eine lange Geschichte. Da erinnert man sich an 1976, den sogenannten Kräuter-Beschluss. Da wollte die CSU schon mal diese Fraktionsgemeinschaft aufkündigen. Es gab in den letzten Jahren im Zusammenhang mit der Migrationspolitik, Sie haben es ja schon erwähnt, auch eine Reihe von bitteren Konflikten. Ganz kurz vor dem Bruch dieser Fraktionsgemeinschaft, wenn man sich jetzt die letzten Wochen mal ansieht, da hat man hoch und heilig versprochen, wir werden das gemeinsam machen, wir werden das untereinander ausmachen, da wird es keine Verletzungen geben und dann werden wir das gemeinsam an die Öffentlichkeit reden und sagen, wir haben nicht habeamus papam, aber zumindest einen Kanzlerkandidaten und jetzt entsteht in wenigen Tagen, fast Stunden, eine solche konfliktträchtige Situation, dass man sich ja eigentlich fragen muss, passen CDU und CSU als Parteien wirklich so gut zusammen, dass sie in einer Fraktionsgemeinschaft, in einer Kanzlerkandidatengemeinschaft in Zukunft Erfolg haben werden?
Ich glaube, dass dieser Bruch der Fraktion jetzt nicht im Moment bevorsteht. Also das glaube ich, so weit sind wir noch nicht. Da müsste schon noch viel passieren. Und Sie haben das erwähnt, dass es da eine lange historische Geschichte gibt. Und diesen Streit 2018, den haben ja viele der jetzt Beteiligten auch noch miterlebt. Und da haben viele darüber gesagt, wir haben in den Abgrund geblickt. Wir haben gesehen, da ist möglicherweise eine Trennung und was das für unsere Parteien bedeuten könnte. Und dann ist es tatsächlich auch, muss man sagen, die große Arbeit von Markus Söder und Annegret Kramp-Karrenbauer gewesen, diese beiden Parteien wieder zusammenzuführen. Also zwischen die beiden hat ja kein Blatt Papier gepasst. Und diese Gemeinschaft, glaube ich, steht nach wie vor. Also CDU und CSU wissen, sie brauchen einander. Die CDU braucht die kleine Schwester, um die entsprechenden Mehrheiten im Bundestag zu haben und auch umgekehrt. Und die CDU braucht auch die kleine Schwester, um eben möglicherweise konservativere Teile abzudecken, Sozialpolitik stärker abzudecken, also alles, was die CDU, CSU mitbringt. Und die CDU bringt auch was mit für die CSU. Also man bedingt sich sozusagen gegenseitig. Es ist jetzt doch, das habe ich auch gerade schon gesagt, trotzdem die Gefahr, dass da schon auch nochmal Schäden entstehen in diesem bislang ganz guten Verhältnis. Und da muss Markus Söder aufpassen, da muss auch Armin Laschet jetzt eben aufpassen, dass es da nicht zu Schäden kommt, die dann eben im Wahlkampf dann nicht zuträglich sind und nur Probleme für die beiden Parteien bringen.
Herr von Marschall, die Auseinandersetzung zwischen Laschet und Söder, die mutet im Moment so ein bisschen an wie ein Boxkampf, 15. Runde. Die beiden Kontrahenten sind schon ziemlich erschöpft. Da geht man dazu über, sich so aneinander zu klammern. Wie kann diese Blockade jetzt bis Freitag gelöst werden? Was muss da passieren aus Ihrer Sicht, dass es dann tatsächlich erstens einen Kandidaten gibt und zweitens der Verlierer sein Gesicht verliert und drittens die beiden Parteien und die Fraktionen sozusagen miteinander die Friedenspfeife rauchen?
Also wir, die Gesamtfraktion, vertraut durchaus nach dieser langen Sitzung heute darauf, dass die beiden Parteivorsitzenden gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Das ist unser Wunsch und unser Wille. Und ich will aber dazu sagen, dass wenn wir dann hoffentlich zum Ende der Woche ein Ergebnis bekommen, dass wir auch Transparenz über das Zustandekommen dieses Ergebnisses erwarten werden. Gestern am Tag vor der immer dienstags stattfindenden Fraktionssitzung der Gesamtfraktion haben ja die Landesgruppen, also die CDU und CSU-Abgeordneten aus ihren Landesverbänden eben getagt. Und dort ist es sehr lebendig zugegangen. Da haben sehr, sehr offene Aussprachen stattgefunden. Und die Vorsitzenden dieser Landesgruppen, die haben, glaube ich, einen ganz wichtigen Auftrag. Die haben nämlich den Auftrag, dieses Stimmungsbild, was in den Landesgruppen deutlich geworden ist, ans Parteipräsidium zu transportieren. Und zwar in aller Aufrichtigkeit und auch in aller Differenziertheit. Und darüber kann ich ja nur, was Baden-Württemberg, nur was die CDU-Abgeordneten aus dem Baden-Württemberg betrifft, sprechen. Aber das muss sozusagen, diese Gesamtschau muss zusammenfließen, sozusagen beim Parteipräsidium der CDU und auch der CSU. Und ich glaube, dass dann aus diesem Gesamtbild eine richtige Schlussfolgerung gezogen werden muss. Und ich will vielleicht noch mal in Erinnerung rufen, was Armin Laschet ja selber mehrfach und zu Recht gesagt hat. Kanzlerkandidat der Union soll derjenige werden, der die besten Chancen für ganz Deutschland hat. Und ich glaube, das müssen diese beiden Männer in aller Verantwortung für unser Land zusammen aufrichtig und unter Einbeziehung aller Stimmungsbilder, die dort zusammengetragen werden, dann entscheiden. Und wenn die Erläuterungen zu dieser Entscheidung deutlich, klar und transparent sind, dann werden wir sie auch gemeinsam mittragen.
Herr Polenz, am Freitag soll weißer Rauch aufsteigen über Laschet und Söder. Wer soll nachgeben oder muss nachgeben?
Ich glaube, die Kunst würde darin bestehen, eine Lösung zu finden, die beide als einen Gewinn insofern verstehen können, als er die Union insgesamt voranbringt. Das ist etwas schwierig. Im Augenblick ist das Ganze so ein bisschen wie ein Nullsummenspiel aufgezogen. Aber als Union sind wir schon darauf angewiesen, dass es letztlich zu einer Win-Win-Situation wird. Und deshalb müssen beide auch bereit sein, aufeinander zuzugehen. Wenn es so einfach wäre, dass man sagen könnte, die besten Wahlchancen, so wie Herr von Matern das gerade gesagt hat, hat derjenige, der in den Umfragen vorne liegt, dann könnten wir ja leicht in eine Satzung schreiben, Kanzlerkandidat wird in Zweifel der, der in den Umfragen führt, Punkt. Dann hätten Sie sich heute die Fraktionssitzung sparen können und wir uns wahrscheinlich auch die Phoenix-Runde. Dass es nicht so einfach ist, zeigt, wie lange Sie heute diskutiert haben und wie lange wir hier jetzt schon diskutieren.
Das wird wahrscheinlich auch noch die nächsten Tage anhalten. Herr Hilmer, ganz kurzer Blick noch. Was kann, wenn es nicht zu einer Win-Win, sondern zu einer Lose-Lose-Situation kommt, also wenn da zwei Verlierer praktisch rauskommen, läuft die Union dann die Gefahr, den Weg der SPD zu gehen, die sich ja auch in einem langen Selbstzerfleischungsprozess nach politischen Misserfolgen fast aufgerieben hat? Bisher war die Union ja immer taktisch sehr versiert, machtbewusst, auch von einer gewissen Raffinesse. Ist das ein gefährliches Vorbild für die Union?
Also man sollte zumindest daraus den Schluss ziehen, dass Volkspartei zu sein kein Merkmal ist, das man auf ewig behält, sondern dass es immer wieder verteidigt werden muss. Und das kommt darauf an, ob man mit den richtigen Zielen, Ideen, Programmen an die Wähler herantritt. Aber das kommt halt auch ein bisschen darauf an, und zwar heute immer mehr, dass eben auch die richtigen Personen für diese Programme stehen und vor allen Dingen für die Zuversicht, dass sie diese Programme dann auch umsetzen können.
Ganz kurz, Frau Hamburger, am Schluss. Wenn die Kandidatenkür und dann der Wahlkampf schief gehen, kann die Union in eine richtige Krise geraten?
Naja, das, was Herr Hilmer auch gerade gesagt hat, also dass die Union den Status der Volkspartei hat, ist nicht Gott gegeben. Und sollte das tatsächlich alles schief gehen, dann kann dieser Status weiterhin gefährdet sein. Und dann rutscht die CDU möglicherweise oder die ganze Union möglicherweise eben auch in eine solche Krise ab, wie sie die SPD jetzt auch schon erlebt.
Gut, das werden wir in den nächsten 5,5 Monaten genau beobachten. Ich bedanke mich bei Katharina Hamberger, bei Richard Hilmer, bei Ruprecht Polenz und bei Matern von Marschall. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Ausgangssperre und Testpflicht. Was bringt Merkels Notbremse? Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Thomas Bade. Auch da geht es um diese Corona-Notbremse. Die wurde ja heute im Kabinett verabschiedet, kleidet sich hochoffiziell ja in den Namen Infektionsschutzgesetz. Bleiben Sie bei uns.